HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Rolf Pfeiffer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Rolf Pfeiffer ist einer der wichtigen Vordenker der künstlichen Intelligenz und der Robotik. Dabei, sagt Rolf Pfeiffer, hat er sich eigentlich nie für Roboter interessiert, war es nie sein Ziel, Roboter selber zu bauen. Aber ihm wurde klar, wenn man Intelligenz verstehen will, dann ist es wichtig, über den Körper nachzudenken. Ohne Körper keine Intelligenz, sagt er. Und um die intelligenten Körper besser zu verstehen, hat er sie nachgebaut. Eines seiner wichtigen Bücher heißt How the Body Shapes the Way We Think. Wie der Körper bestimmt, wie wir denken. Wir werden darüber reden. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Rolf Pfeiffer hier zu sein.
Danke, freut mich.
Wir führen das Gespräch in Zürich. Sie waren lange Jahre Professor an der Universität Zürich. Sie haben das Artificial Intelligence Lab gegründet und lange Zeit geleitet. Letztes Jahr sind Sie emeritiert geworden und Sie haben ja zur Vorbereitung dieses Gespräches zwei Visitenkarten in die Hand gedrückt. Eine mit chinesischen Schriftzeichen, einer Adresse in Shanghai. Sie sind gerade an der Chiao Tong University Visiting Chair Professor, gleichzeitig übrigens auch noch Professor an der Universität von Osaka in Japan. Und auf der zweiten Visitenkarte da steht, Hello, my name is Roboy. Können Sie uns Roboy oder Roboy kurz vorstellen, Rolf Pfeiffer?
Ja, Roboy ist ein sogenannter humanoider Roboter, oder weil er eben gewisse menschenähnliche Züge hat. Er ist insofern speziell, also ich würde sagen, zwei Dinge sind speziell an Roboy. Normale Roboter haben Motoren in den Gelenken, aber Menschen haben ja keine Motoren in den Gelenken. Wir haben versucht, das menschliche Muskel-Sehnen-System nachzubilden. Also unser Roboter hat Muskeln, natürlich künstliche Muskeln und Sehnen. Und das Zweite, was besonders ist, er hat Gesichtsausdruck und kann also Emotionen ausdrücken. Und ich glaube, wenn es um Interaktion mit Robotern geht, Mensch-Roboter-Interaktion, ist der Gesichtsausdruck, die Emotionalität sehr wichtig.
Mhm. Er ist jetzt 2 Jahre alt, Roboy, und Sie sagen, er war eigentlich auch wie ein menschliches Baby 9 Monate lang unterwegs.
Genau. Also ich glaube, das war im Sommer 2012 und wir hatten unser Jubiläum, 25 Jahre Artificial Intelligence Laboratory, im März, Anfang März 2013. Und da hat ein Doktorand die Idee gehabt, wäre es nicht schön, wenn wir uns zum Geburtstag unseres Labors ein Geschenk machen würden, in der Form eines Roboters, den noch nie jemand auf diese Weise gebaut hat. Und das gab uns genau 9 Monate Zeit. Oder? Und das, deshalb auch Roboy, nicht, dauert 9 Monate, um so einen Roboterboy da zu gebären, wenn man so will, oder?
Was er noch nicht kann, habe ich gelesen, ist selbstständig laufen.
Das kann er nicht, nein. Das ist ein, ich meine, was man heute kann, also alle kennen den Roboter Asimo von Honda. Nicht, er kann gehen, aber wenn Sie dem genau zuschauen, der läuft genau so, wie man sich vorstellt, dass ein Roboter gehen würde.
Steif.
Oder und eigentlich, wenn man das vergleicht mit menschlichem Gehen, ist es nicht sonderlich natürlich. Mit dem sehnengesteuerten Systemen, da hat man noch sehr wenig Erfahrung in der Forschung. Und bis jetzt gibt es nur Beine, also nicht ganze Roboter, sehnengesteuerte, die gehen können. Aber es gibt Beine, die sehnengesteuert gehen können. Und ich denke, wenn wir das richtig machen, dass in naher Zukunft Roboy auch wird gehen können. Aber so weit ist es noch nicht.
Na gut, also wenn man mit 2 noch nicht gehen kann, das ist ja eigentlich
nicht so
noch ziemlich im Rahmen.
Nicht so tragisch, ja.
Ja, wir führen das Gespräch in Zürich und Sie sind auf dem Sprung wieder nach Asien, wieder nach Japan. Aber in Zürich hat für Sie wirklich alles angefangen, Rolf Pfeiffer. Sie haben eigentlich Physik studiert an der ETH, sind dort promoviert worden. Über Neutronenphysik haben Sie gearbeitet, haben Sie gerade erzählt?
Ja, das war Diplomarbeit, dann habe ich doktoriert in Informatik, Computer Science.
Und dann haben Sie plötzlich was ganz anderes gemacht. Sie haben nämlich gearbeitet bei einem klinischen Psychologen und Psychoanalytiker und haben sich mit Träumen auseinandergesetzt. Was war das für ein riesiger Sprung in Ihrer Karriere?
Ja, also das war eine Folge von Zufällen. Das meiste, was ich so gemacht habe in meinem Leben, war nicht sonderlich zielgerichtet, sondern mehr eben, also das Schlagwort heißt Serendipity. Serendipity bedeutet, dass man eigentlich etwas nicht sucht, aber wenn man sieht, weiß man genau, aha, das ist es.
Das ist eine Gabe, das dann zu merken.
Genau. Und dann hatten wir an der ETH ein Seminar organisiert über Kybernetik. Wir hatten eine Ringvorlesung dazu organisiert, wo wir Leute eingeladen haben, die in ihrem eigenen Fachbereich Prinzipien aus der Kybernetik brauchen. Und einer der Referenten war Ulrich Moser, eben Psychoanalytiker und Professor für klinische Psychologie an der Uni Zürich. Und dann haben wir Kaffee getrunken und dann hat er gesagt, ja, er hätte ein Projekt vom Schweizer Nationalfonds über Simulation von Träumen. Und er suche jemanden, der Simulationen machen kann. Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon Simulationen gemacht, aber es war in der Neutronenphysik. Und dann hat der Moser gesagt, und ich habe gesagt, ich verstehe also von Psychologie einfach nichts. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte von seinem Vortrag auch kein einziges Wort verstanden. Er hat über ein Computersimulationsmodell von neurotischen Abwehrprozessen gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Simulationen gemacht, aber in der Neutronenphysik und von Psychologie habe ich keine Ahnung. Da hat er gesagt, ja, Simulation ist Simulation. Wenn Sie wollen, können Sie die Stelle haben.
Und dann haben Sie Träume simuliert auf dem Computer.
Genau, und zwar haben wir dann versucht, mit Methoden aus der künstlichen Intelligenz eben diese Träume zu simulieren, weil das ist eigentlich sehr nahe Simulation von Denkprozessen, kognitiven Prozessen, haben wir versucht, das so anzuwenden.
Aber Roboy träumt nicht und wird wohl auch nie träumen.
Würde ich nicht prinzipiell ausschließen. Also ich denke, man müsste schon die Sensorik und die Motorik gewaltig aufbohren, damit so etwas wie Träumen überhaupt möglich oder sinnvoll wäre.
Man müsste dann definieren, was bedeutet es oder was meinen wir damit, wenn wir Roboy Träume zuschreiben würden. Also was wäre dann ein Traum in der Definition?
Es ist ja nicht offensichtlich, was Träumen eigentlich ist. Ja.
Aber dann sind Sie eigentlich von dieser Simulation von Hirnvorgängen weggekommen, kann man vielleicht nicht sagen. Aber zu Ihrem Lebensthema wurde dann Embodiment. Also ich weiß gar nicht, gibt es ein deutsches Wort dafür,
Embodiment? Nicht wirklich. Ich würde das Englische verwenden.
Und Sie sagen eben, ohne Körper geht gar nichts. Also nur auf das Gehirn schauen, bringt nichts. Wie sind Sie zu diesem Embodiment-Turn gekommen? Was hat Sie dazu bewogen, plötzlich die Gewichtungen so anders zu setzen?
Ja, also man muss schon sagen, ohne Körper keine, sagen wir, menschenähnliche, natürliche Intelligenz. Es kommt nicht, es ist völlig, im Prinzip völlig beliebig, wie ich Intelligenz definieren will. Also wenn ich jetzt unsere Informatik anschaue, nicht Big Data oder weiß ich was alles, da kann man durch, oder Watson, nicht, ist so ein Beispiel von IBM, nicht, also dieses Computerprogramm, das eben Jeopardy spielt und auch gewinnt gegen Menschen, da kann man natürlich sagen, ja, das ist intelligent, aber es hat nicht sehr viel mit natürlichen Formen von Intelligenz zu tun. Und wenn man versucht hat, eben jetzt diejenigen, sagen wir, Fertigkeiten, die für Menschen sehr einfach, natürlich und anstrengungslos sind, wie gehen, sprechen, irgendwie etwas kochen, manipulieren, etc. Wenn man die versucht, mit Hilfe dieser klassischen Methoden, also so computational, einfach aufs Gehirn reduzieren, wenn man so will, wo dann alles gesteuert ist, dann funktioniert das einfach nicht richtig. Und dann haben wir uns so rumgeschaut und da kommt man schnell mal drauf und das ist, war ja auch nicht unsere ursprüngliche Idee. Die Ideen, die waren schon da. Oder? Und waren beispielsweise Ende vorletzten Jahrhunderts waren die schon da. Also beim amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey. Der hat, das war 1896, ein berühmtes Paper geschrieben, das heißt The Reflex Arc Concept in Psychology, also der Reflexbogen. Und er argumentiert dann, er sagt dann, es ist eben nicht so, dass ich Input habe, Verarbeitung und Output, weil das suggeriert, dass ich da sitze und dann werden die Sensoren stimuliert. Sondern es ist eben so, Menschen im Gegensatz zum Computer, die handeln immer. Wir können gar nicht nicht handeln. Und jede Handlung hat als Resultat Sensorstimulation. Also wenn ich beispielsweise gehe auf der Straße, dann bewegt sich die Umwelt übers Gesichtsfeld. Und das ist, weil ich gehe. Also das heißt, durch meine Handlung erzeuge ich das. Wenn ich jetzt dieses Glas, das hier auf dem Tisch stehe, in die Hand nehme, halte ich nicht nur das Glas, sondern ich spüre das Glas in der Hand. Und ich spüre auch etwa, wie schwer das ist und ich kann es auch sehen. Das heißt, durch meine Handlung in der Umwelt erzeuge ich aktiv Sensorstimulation. Und diese Sensorstimulation ist gewissermaßen das Rohmaterial für das Gehirn, für die Verarbeitung, Informationsverarbeitung des Gehirns und um etwas über die Umwelt zu lernen. Und wenn man sich das mal so überlegt, dann denke ich mir, ja klar, das ist ja eigentlich offensichtlich. Und das geht nicht ohne Körper.
Jetzt haben wir über Gen geredet, über Wahrnehmung. Alles das würden, also was hat Gen mit Intelligenz zu tun?
Wenn ich gehe, das ist eine Handlung, nicht die ich ausführe, dann erzeuge ich durch diese Handlung sensorische Muster, nicht ich spüre beispielsweise die Kräfte in der Muskulatur, ich spüre den Druck an den Fußsohlen und wie gesagt das Gesichtsfeld, also die Umwelt bewegt sich über das Gesichtsfeld, ich spüre meine Körperhaltung, das heißt ich erzeuge permanent Sensorstimulation und diese Sensorstimulation, die ist gewissermaßen das Rohmaterial für die Informationsverarbeitung des Gehirns. Das ist das Rohmaterial für die Intelligenz, wenn man so will. Und das erzeugen wir permanent durch unsere Handlungen. Es kommt noch dazu, dass diese Sensormuster Korrelationen enthalten in verschiedenen Sensorkanälen. Was heißt das? Ich habe beispielsweise einen visuellen Kanal, ich kann etwas sehen. Ich kann etwas, wenn ich das Glas in die Hand nehme, ich kann das spüren. Das heißt, ich habe einen taktilen, haptischen Sensorkanal und ich habe, was man propriozeptiv nennt, Information über den eigenen Körper. Wie schwer fühlt sich das in etwa an? Und jetzt sind da Korrelationen drin. Das heißt, dass ich lernen kann, dass wenn ich ein Glas nur schon anschaue, dann habe ich schon eine Vorstellung davon, eine Erwartung, wie sich das anfühlen wird, wenn ich das in die Hand nehme. Und diese Erwartungen, die sind ganz zentral für intelligentes Verhalten.
Und wir merken das ja manchmal täuschend bei uns im Gewicht und wir nehmen was in die Hand und es ist viel leichter oder viel schwerer. Daran merken wir ja die Erwartungen, wie überrascht wir sind, wie anders sich das dann manchmal anfühlt.
Und es ist so, wir haben diese Erwartungen permanent, immer, wenn sie sich erfüllen, merken wir nicht, dass wir sie hatten, aber wie Sie jetzt gesagt haben, wenn Sie sich nicht erfüllen, dann merken wir, oh, ich hatte ja etwas anderes erwartet.
Und die künstliche Intelligenz, die hat sich eigentlich mit diesen ganzen Themen lange Zeit nicht auseinandergesetzt. Sie hat eigentlich gedacht, Intelligenz ist möglichst gut rechnen, möglichst gut strategische Pläne entwickeln können. Die war eigentlich auf einem ganz abgehobenen, auf einer ganz abgehobenen Ebene.
Wenn man so will, ja. Und da war sie auch sehr erfolgreich, oder also im Bereich maschinelles Lernen. Dann Schach ist ein sehr schönes Beispiel. Und jetzt da mit Big Data. Wenn man als Beispiel Schach nimmt, da sind die erfolgreichen Schachprogramme diejenigen, die einfach, wie soll ich sagen, die rohe Computing-Power ausnützt oder möglichst viele Varianten durchtestet. Und die Schachprogramme, ich meine, die sind allen Menschen überlegen. Und was noch interessant ist, Schach gilt ja als etwas Schwieriges. Aber für einen Computer ist das offenbar nicht so schwierig. Wenn ich einen Roboter bauen will, der irgendetwas manipulieren kann, der ein Spiegelei machen kann oder irgendwie so etwas, dann ist das was ganz, oder nur schon ein Glas einschenken, nicht, und dann entsprechend servieren, dann ist das eine ganz andere Welt. Und da hat man gemerkt, oh, irgendwie mit diesem Computer, man sagt auch Computational oder klassischen Approach, einfach möglichst viel rechnen, funktioniert das ja gar nicht so richtig. Und dann kommt man drauf, erstens mal, dass man nicht nur mit Informatikern reden sollte, also, sondern man muss natürlich, gut, wenn man Roboter baut, muss man sowieso mit Ingenieuren reden, aber mit Leuten reden, die etwas von Intelligenz, intelligentem Verhalten, menschlichem Verhalten verstehen, Neurowissenschaftler, vielleicht auch Psychologen. Und ganz wichtig war für uns Biomechaniker und Sportwissenschaftler.
Mhm. Also dieses Sehnenmuskelapparat zum Beispiel, den der Roboy dann hat, den haben Sie dann mit denen zusammen entwickelt.
Genau, ja. Ja. Und das geht auch in die Sportwissenschaften hinein und die verstehen natürlich den menschlichen Bewegungsapparat.
Mhm. Sie gehen ja so weit, Rolf Pfeiffer, dass Sie sagen, das Gehirn kontrolliert den Körper nur in Grenzen. Also Sie haben ja gesagt, the brain controls the body. No.
Mhm. Ja.
So weit würden Sie gehen?
Da, ich würde so weit gehen. Es ist, also man darf das nicht falsch verstehen. Also ich sage nicht, dass das Gehirn nicht wichtig sei für die Steuerung des Verhaltens. Natürlich ist das wichtig. Ich meine, die Neurowissenschaften, das ist die größte Wissenschaft in der Geschichte der Menschheit. Also klar ist das ganz, ganz wichtig. Aber es ist wirklich nur ein Teil der Geschichte. Man kann sich das eben ganz einfach überlegen. Also ich gebe hier noch ein anderes Beispiel. Ich bin ein Jogger. Ich gehe also gern laufen. Und wenn man jetzt, sagen wir, geradeaus läuft und dann geht der Pfad geht dann etwas runter, also bergab. Und dann fängt man automatisch an, schneller zu rennen. Aber das ist nicht, weil ich vom Gehirn den Befehl gebe, schneller zu rennen, sondern es ist einfach rein physikalisch, werde ich da schneller angetrieben und die neuronalen Schaltkreise, die das Gehen bestimmen, die werden dann weitgehend getaktet vom Körper und nicht umgekehrt, oder? Also das heißt, es ist eigentlich eine Kopplung. Es ist eine Kopplung zwischen dem Gehirn und dem Körper. Und es wäre falsch zu sagen, das Gehirn steuert den Körper. Es ist immer diese gegenseitige Kopplung. Und wir denken auch, dass es vielleicht gescheiter ist, wenn man von Orchestrierung redet. Das Gehirn orchestriert die Bewegung, aber es steuert nicht die Bewegung. Weil das suggeriert auch, dass hier jemand ist, eine Instanz, und die sagt, so geht das, und der andere, der muss dann einfach das tun.
Der hat zu folgen.
Und er hat zu folgen. Und es ist eben so, in der Industrie, wenn wir jetzt die klassische Robotik nehmen, also beispielsweise einen ABB-Roboter, industriellen Roboterarm, dann ist es dort so. Dann habe ich das Kontrollprogramm, das Steuerprogramm und auf der anderen Seite habe ich den Roboterarm. Und das Steuerprogramm sagt ganz genau, bis ins letzte Detail dem Roboterarm, was er zu tun hat. Das entspricht eigentlich unserer klassischen Vorstellung von Steuerung. Jetzt je mehr dass man beispielsweise eben biologische Intelligenz anschaut, wo ein Großteil der Funktionalität nicht im Gehirn ist, sondern im ganzen Körper, dann zerfällt diese Teilung. Also ich könnte ein Beispiel geben, wenn ich gehe, dann und ich stehe, sagen wir, auf dem linken Bein, das rechte Bein ist hinten, das muss dann nach vorne kommen, dann ist die Muskelspannung beim Bein, das vorwärts kommt, relativ niedrig. Jetzt beim Auf, wenn ich dann auf dieses Bein stehe, aufs rechte Bein stehe, dann muss die Muskelspannung erhöht werden. Jetzt also, was das Gehirn macht, es steuert nicht im Detail die Gelenke, sondern die weitgehend die Körperhaltung und die Muskelspannung. Und dann vieles verläuft dann wie automatisch. Und wenn ich jetzt auftrete auf dem Boden, um mit dem Aufschlag fertig zu werden, erhöht das Gehirn die Muskelspannung. Das heißt, es delegiert dann diese komplexe Funktionalität oder diesen komplexen Effekt, fertig werden mit dem Aufprall, das ist etwas sehr Schwieriges, delegiert das an die Elastizität des Muskelsehnensystems. Auch das Gehirn wäre viel zu langsam. Wenn das alles über das Gehirn gehen müsste, wäre das viel zu langsam. Also diese Delegation, das heißt, ein Teil der Funktionalität ist im Körper drin.
Und wenn man das als Roboter-Spezialist nachbaut in Robotern, dann können Roboter vielleicht sogar tanzen. Sie waren im Frühjahr auf einer interdisziplinären psychoanalytischen Forschungskonferenz in Frankfurt.
Ja.
Und da haben sie auch gezeigt, zum Beispiel Roboter, die eigentlich mehr aussahen wie so Fahrradständer, die ganz wunderbar tanzen konnten. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass ich so das Gefühl habe, diese Fahrradständer tanzen?
Tanzen ist ein wunderschönes Beispiel, das zeigt, dass wenn man versucht, alles zu steuern vom Gehirn aus, kann man nicht mehr tanzen. Also das muss anders laufen. Wir haben dann diesen Roboter Stumpy gebaut, der hat nur zwei Gelenke. Der kann also nur so hin und her wackeln und die Schultern nach links und nach rechts drehen. Und dann hat er noch Federn an den Füßen. Und wenn mit diesen zwei, der hat also nur zwei Motoren, die man steuern kann, kann er sich auf etwa 20 ganz unterschiedliche Arten bewegen. Und was man auch sieht, also wenn er tanzt, nicht, Sie haben gesagt, er tanzt, er hebt also die Füße vom Boden. Also wenn man tanzt, ist man zeitweise in der Luft, hat die Füße nicht am Boden und so weiter. Jetzt dieses Abheben der Füße sieht man nicht aus dem Steuerprogramm. Da muss man verstehen, wie das Steuerprogramm eingebettet ist in den Körper. Wenn ich nur das Gehirn anschaue, kann ich Tanzen beim Menschen nicht verstehen. Ich muss verstehen, wie das Gehirn und der Körper zusammenspielen.
Und wir hören jetzt Musik zum Tanzen. Sie haben nämlich als ersten Musikwunsch vorgeschlagen für unser Gespräch, Rolf Pfeiffer, Mr. Rock'n'Roll von und mit Amy MacDonald. Warum dieses Stück?
Ja, da kommt eine Passage drin vor, die heißt I wish I knew you, I wish I knew you, I wish I knew you before. Also, ich wünsche, ich hätte dich früher getroffen, und es war genauso bei meiner zweiten Frau, oder wir haben uns auch immer gesagt, es wäre schön gewesen, wir hätten uns früher getroffen.
So called Mr. Rock'n'Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone who tells him that his balance is low. He's got nowhere to go, he's on his own again. Rock chick of the century is acting like she used to be. There's no one there before she ever seemed to care. Now she wouldn't dare. It's so rock and roll to be alone.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Professor Rolf Pfeiffer, den die Medien auch schon mal als Guru der Robotik bezeichnen. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, bleiben wir beim Guru. Eine Mantra von Ihnen, Rolf Pfeiffer, ist Understanding by Building, also was verstehen, indem man versucht, es nachzubauen. Das war ja auch mit ein Grund, der Sie dazu gebracht hat, Roboter zu bauen. Sie haben vorher gesagt, das Gehirn orchestriert den Körper. Ich frage mich dann, kann ich sowas wie eine Sinfonie verstehen, indem ich sie nachbaue? Geht das überhaupt?
Ja, es ist erstaunlich, also diese Methodik ist unglaublich mächtig. Man hat ein Verhalten, das uns interessiert. Und also beispielsweise, wie eine Ameise den Weg zum Nest zurückfindet oder wie wir ein Gesicht in einer Menschenmenge erkennen, wie wir gehen. Und dann versucht man, dieses Verhalten nachzubauen. Und dann sieht man sofort, wenn es nicht funktioniert oder hat man irgendwie was nicht richtig hingekriegt. Der Physiknobelpreisträger Richard Feynman hat einmal gesagt, if I can't build it, I don't understand it. Also wenn ich es nicht bauen kann, verstehe ich es nicht. Also von daher ist das eine Methodik, die unglaublich viel bringt.
Ja, wobei ich denke, also der menschliche Körper ist ja so komplex.
Ja.
Es sind ja nicht nur die Sehnen und Muskeln. Die Sehnen und Muskeln bestehen ja wieder aus vielen einzelnen Zellen, wo schon unglaublich viel Intelligenz und Wissen und Erfahrung und Evolution in jeder
richtig
einzelnen Zelle drin steckt.
Ja, richtig. Es ist natürlich so, in der Wissenschaft muss man immer Abstraktionen machen. Wenn man keine Abstraktionen macht, erklärt man auch nichts. Und wir müssen dann versuchen, sinnvolle Abstraktionen zu finden. Also, dass wir einerseits den menschlichen Körper nachbilden, menschliche Intelligenz nachbilden, aber immer Abstraktionen machen. Weil Wenn ich keine Abstraktionen mache, dann gilt das nur für den menschlichen Körper, aber ich will ja auch intelligente Maschinen bauen. Das heißt, meine Abstraktionen sollten anwendbar sein auf biologische Systeme und auf Systeme, die wir selbst gebaut haben, also auf Roboter. Jetzt in diesem sehengesteuerten System, ich meine, der Mensch hat etwa, ich weiß nicht wie viele, 700 Muskeln oder so in dieser Größenordnung, wir haben etwa 50. Da kann man sagen, ja, das ist natürlich nicht wie der Mensch, ja, das ist klar, aber ich denke, wir haben wichtige Prinzipien erfasst, zum Beispiel das Schultergelenk. Also wenn ich eine Bewegung mache mit der Schulter, da müssen viele Muskeln miteinander koordiniert werden und in unterschiedlichem Ausmaß aktiviert werden. Jetzt, wir haben das gelernt, für uns ist das völlig anstrengungslos. Für den Roboter, welche dieser 50 Muskeln, also 8 sind für das Schultergelenk da, welcher dieser Muskeln muss ich jetzt wie stark anspannen? Das können wir nicht mehr programmieren, da brauchen wir Lernverfahren. Und so können wir, und man spricht dann auch von sogenannten Muskelsynergien, und wir können dann diese Muskelsynergien am Roboter studieren. Das ist viel schwieriger, das beim Menschen zu tun.
Ist es schwieriger?
Beim Menschen ist das viel schwieriger, weil beim Roboter, da habe ich immer sämtliche Informationen über die Bewegung. Ich kann das einfach registrieren, ich kann ein Lernverfahren annehmen. Ich weiß genau bis ins letzte Detail, was da geschieht.
Also Sie denken über diese Schultergelenk beim Roboter, verstehe ich jetzt auch besser, was bei der Steuerung meiner Armbewegungen.
Genau.
Also
beim
Menschen.
Und wie Muskeln miteinander koordiniert werden, so dass dann letztlich eine kohärente Bewegung zustande kommt.
Ja. Sie haben vorher gesagt, wenn alles zentral vom Gehirn gesteuert werden müsste, dann könnten wir niemals tanzen. Ein anderes großes Thema ist, dass auch viele unserer sozialen Interaktionen wahrscheinlich sehr viel weniger zentral gesteuert sind, als wir uns das vorstellen. In Ihrem Buch How the Body Shapes the Way We Think, da stellen Sie zum Beispiel den Roboter Kismet vor, der sich verhält wie eine sozial kompetente Person. Was macht der Kismet?
Okay. Kismet ist übrigens schon Geschichte, also der wurde vielleicht vor etwa gut 15 Jahren am MIT entwickelt.
Wo Sie übrigens auch zwischendurch geforscht haben, wie eigentlich beinahe überall in allen wichtigen Labors der Welt.
Genau. Und also Kismet, der kann keine Sprache, der kann also nur so Geräusche vor sich geben, der hat Gesichtsausdruck, der kann nicken, ist eigentlich ein Kopf. Und wenn man jetzt, es gibt ein Video, nicht, da redet eine Person mit dem Kismet, und dann geht eine Tür auf, da ist Lärm, dann dreht der Kismet den Kopf, kommt eine Person rein, dreht den Kopf zur Person, die Person geht dann ins Zimmer, folgt der Person mit dem Kopf und dann sagt der andere wieder etwas und dann dreht er den Kopf zurück und die gewissermaßen die Konversation, wenn man so sagen kann, die wird dann fortgesetzt. Also eigentlich verhält sich Kismet so, wie wir das von einer sozial kompetenten Person erwarten würden. Jetzt, wie funktioniert das?
Also ich richte meine Aufmerksamkeit auf das Gespräch. Da ist irgendwas am Rand des Gesichtsfelds. Ich schaue den Kollegen der Technik an und dann gehe ich wieder zurück und konzentriere mich wieder auf unser Gespräch.
Genau. Und wie funktioniert jetzt das? Das ist im Prinzip eine Ansammlung von Reflexen. Also ein Reflex zu lauten Geräuschen hindrehen. Ein Reflex, also das machen wir immer, wenn irgendwo was Lautes ist, wir drehen automatisch den Kopf. Zweiter Reflex ist, wenn sich etwas langsam übers Gesichtsfeld bewegt, folgen wir dem Objekt oder Person immer mit den Augen. Und ich kann das demonstrieren, ich habe das immer demonstriert meinen Studenten in der Vorlesung. Ich bin einfach so vor den Studenten da von einer Seite zur anderen gegangen. Da haben alle Studenten haben so nachgeschaut, nicht weil ich besonders gut aussehe, sondern weil das ein Reflex ist. Und dann gibt es also eine Habituation, also ein Gewöhnungsreflex. Wenn man etwas eine Zeit lang gemacht hat, dann wird es einem langweilig und dann sucht man wieder nach etwas anderem. Und dann, eben wenn die andere Person zu reden anfängt, dreht man den Kopf wieder zum Geräusch hin. Das heißt, einfach aufgrund dieser Reflexe kommt ein Verhalten zustande, das wirklich wie sozial kompetentes Verhalten aussieht. Und da habe ich mal dem Rodney Brooks Das wurde ja bei ihm...
Einer der großen Pioniere auch der Robotik, mit dem Sie befreundet sind und auch viel geforscht haben.
Genau, dann habe ich gesagt, ja, das ist ja genial, dieser Kismet verhält sich, wie wenn er soziale Kompetenz hätte. Und da hat er gesagt, ja, was heißt da wie wenn? Das ist soziale Kompetenz.
Tja, oh. Und dann sagen Sie, wir irren uns in uns selber, wenn wir uns für so... Also haben wir falsche Vorstellungen davon, wie wir unser Verhalten steuern? Also müssen wir mehr spüren, was da an unbewussten Prozessen abläuft?
Also, glaube ich schon, ja. Also sehr viel ist reflexgesteuert, da haben wir überhaupt keine Kontrolle darüber. Und auf der einen Seite kann man sagen, es ist ja schrecklich, dass wir das nicht unter Kontrolle haben. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, es funktioniert ja bestens. Also wir können das ja gewissermaßen dem Körper überlassen.
Oder? Es braucht eine Kontrolle gar nicht.
Es braucht diese gar nicht permanent. Und dann können wir uns mit anderen Dingen befassen.
Und Sie sprechen davon, einer Zen-Attitude, einer Zen-Einstellung in der Welt zu sein, in dem Zusammenhang. Das müssen Sie uns erklären.
Genau, also der Ausdruck, der kommt von Rodney Brooks auch, der hat mal von The Zen of Robot Programming gesprochen, dass man eben nicht versucht, alles zu steuern, sondern dass man die Interaktion mit der Umwelt ausnützt. Also wenn ich beispielsweise zurückgehe, zum Beispiel des Gehens, wenn ich auf dem linken Bein stehe, das rechte Bein ist hinten, dann muss das rechte Bein nach vorne kommen. Wenn ich jetzt einfach die Körperhaltung also setze, steuere, aufrecht stehen, kleine Muskelspannung im rechten Bein, dann schwingt das rechte Bein wie ein Pendel nach vorne. Ich kann also die Schwerkraft ausnützen. Das hat zwei Vorteile. Einerseits, für die Steuerung brauche ich wenig, weil das Bein muss ja nach vorne kommen. Und zweitens, weil die Muskeln nicht viel tun, brauche ich auch wenig Energie. Das ist der Zen of Robot Programming. Also das Ausnützen der Gegebenheiten.
Und eine der Lehren, die Sie auch daraus ziehen, das ist, dass manchmal Verhalten sehr komplex erscheint, aber die Steuerungsmechanismen, die dahinter stecken, überhaupt nicht komplex sind.
Genau, also wenn ich eine Ameise zuschaue, nicht die da, es gibt ja dieses berühmte Beispiel der Ameise am Strand, die da zum Nest zurückkehrt, und der Pfad, den die Ameise da zurücklegt, nicht der ist zickzack und weiß ich was, also es sieht sehr komplex aus. Könnte sein, dass da eine einfache Verhaltensregel vorliegt, die sagt, wenn ein Hindernis auf der linken Seite ist, nach rechts drehen, Hindernis auf der rechten Seite nach links drehen, sonst geradeaus gehen. Das heißt, ein extrem einfaches Verhaltensprogramm, und die Komplexität, scheinbare Komplexität des Verhaltens kommt zustande durch die Interaktion mit der Umwelt. Das zeigt wiederum, wenn ich nur das Verhaltensprogramm anschaue, kann ich nichts sagen über die Komplexität des Verhaltens. Ich muss wissen, wie dieses Verhaltensprogramm eingebettet ist in den Körper, also kleine Ameise, und ich muss die Umgebung kennen. Wenn ich jetzt die Ameise groß mache, tausendfach vergrößere, und dasselbe Steuerungsprogramm habe, dieselbe Umgebung, dann geht die Ameise möglichst ziemlich geradeaus, weil was vorher Hindernisse waren, sind für die Riesenameise keine Hindernisse mehr.
Und das scheinbar komplex, vielleicht könnte man das scheinbar auch streichen, denn ich meine, die Umgebung führt ja dazu, dass das Verhalten komplex wird. Es ist ja kein einfacher Weg, den die kleine Ameise geht. Die geht einen ganz komplizierten Weg.
Genau, es kommt darauf an, von wem das wir sprechen. Sprechen wir von der Perspektive der Ameise. Die Ameise hat nur Sensorstimulation links, dann nach rechts, Sensorstimulation rechts, dann nach links. Der außenstehende Beobachter sagt, das sieht ja komplex aus. Oder man muss immer das berühmte Frame-of-Reference-Problem, rede ich von der Ameise, Perspektive der Ameise oder Perspektive des außenstehenden Beobachters. Und wir müssen immer vorsichtig sein, dass wir nicht unsere Vorstellungen als außenstehende Beobachter in die anderen hineinprojizieren.
Was wir ja unweigerlich, glaube ich, so ein bisschen machen.
Genau, also vermutlich ist das so, dass das sinnvoll ist aus evolutionärer Sicht, dass das irgendwelche Vorteile bringt, wenn ich das tue. Aber als Wissenschaftler muss ich natürlich schon aufpassen, dass ich nicht meine Vorstellungen da hineinprojiziere. Auch muss man aufpassen, wenn man jetzt Roboter beobachtet, die noch ein bisschen menschenähnlich aussehen, dass man da nicht einfach unsere Ideen da hineinprojiziert. Oder? Und das ist häufig so, oder? Man projiziert etwas hinein, was wirklich nicht im Roboter ist, weil wir als Menschen diese Tendenz haben. Das nennt sich im Fachjargon auch Anthropomorphisierung.
Genau. Und da sind wir dann auch wieder beim Träumen, wo wir uns eigentlich wahrscheinlich was anderes dann vorstellen, wenn wir von Träumen reden, als irgendwelche Rechenvorgänge, genau, die dann in dem Roboter stattfinden würden. Eine Frage muss ich doch noch Ihnen stellen, bevor wir zur Traummusik kommen. Das ist nämlich der nächste Wunsch, passt ganz gut. Sie waren in Frankfurt auf der interdisziplinären psychoanalytischen Forschungskonferenz und Sie haben dort mit Marianne Leutzinger-Bohleber, der Direktorin des Sigmund Freud-Instituts in Frankfurt, gemeinsam einen Vortrag gehalten über Psychoanalyse und Embodied Cognitive Science im Dialog. Das ist sehr interdisziplinär.
Ja.
Was lernen Sie für Ihre Robotik von der Psychotherapieforschung? Lernen Sie da was dafür für Ihre Robotik?
Ja, also es ist sehr schwierig, genau im Detail zu sagen, was man davon jetzt wirklich lernen kann. Aber einfach im Dialog wird man immer wieder gefordert. Und was natürlich für mich besonders interessant ist, das sind auch das Unbewusste, das Konzept des Unbewussten. Und sehr viel unseres Verhaltens ist, wie wir vorher gesagt haben, eben unbewusst. Und ich glaube, diese Prozesse, die müssen wir auch umsetzen, wenn wir wirklich Roboter haben wollen, die sich intelligent verhalten. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, nicht, dass man bei unbewusst nicht nur an Freud denkt. Es gibt auch viele sensomotorischen Prozesse, die einfach so automatisiert ablaufen. Es gibt einen sehr schönen Artikel von John Bartsch, das ist ein Psychologe in Yale, der heißt The Unbearable Automaticity of Being. Das heißt so.
Die unerträgliche Automatizität des
Verhaltens. Ja, und der hat sehr schön gezeigt, dass ein Großteil unseres Verhaltens eben reflexgesteuert ist und nicht hier von hier oben gesteuert wird. Mehr
Sie
als
zeigen eine Stirn für die Hörerinnen und Hörer.
Genau. Also viel mehr ist reflexgesteuert, als wir das gerne haben möchten. Aber wie wir das schon gesagt haben, eigentlich ist das ja gut so.
Tja, und wir nehmen uns jetzt Zeit fürs Träumen. Sie haben sich Imagine von und mit John Lennon gewünscht, Rolf Pfeiffer. Warum dieses Stück?
Ja, ich war vor zwei, drei Jahren am Silvester-Neujahr in New York und da waren wir im Times Square und da haben etwa 1,5 Millionen Leute diesen Song von John Lennon gesungen. Das war wirklich ein Erlebnis.
Imagine there's no heaven. See if you try. Only sky. Imagine all the people living for today.
Imagine. Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Professor Rolf Pfeiffer, einer der weltweit führenden Robotikvordenker, der sich das Thema Embodiment auf die Fahnen geschrieben hat. Entdeckt den Körper, wenn ihr das Gehirn verstehen wollt, so könnte man das vielleicht übersetzen. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, und ein Traum von Ihnen, Professor Rolf Pfeiffer, könnte vielleicht sein, das Image der Robotik zu verbessern. Sie sagen, die Robotik hat so ein schlechtes Image. Warum?
Ja, Robotik hat eindeutig ein schlechtes Image, also zumindest hier in Europa, aber auch in den USA. Man denkt an Terminator, man denkt an diese Kriegsdrohnen, man denkt daran, dass Roboter den Leuten die Arbeit wegnehmen, also schlechtes Image. Das ist natürlich völlig ungerechtfertigt. erstens mal, wenn man schaut im Alltag, all die schönen, netten Dinge, die wir lieben, unsere Autos, Motorräder, Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone etc., die hätten wir nicht, wenn wir nicht die Roboter hätten in den Fabriken seit über 50 Jahren, die dauernd für uns arbeiten. Das ist mal das eine. Das zweite, die nehmen den Leuten die Arbeit weg, das stimmt immer, lokal ist das natürlich so. Wenn ich eine Tätigkeit rationalisiere, brauche ich dafür weniger Leute. Aber dafür, und das hat sich jetzt gezeigt über die Geschichte, die, also wirklich lange, lange Zeit, dass immer wieder eigentlich mehr Jobs entstanden sind. Also ich möchte nur etwas da erwähnen. Wenn eine Firma, also beispielsweise die USA, die hatten es absolut verschlafen, ihre Betriebe zu rationalisieren, zu automatisieren und haben die Produktion in Billiglohnländer ausgelagert. Dadurch, nun gibt es viele Studien dazu, dadurch sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Arbeitsplätzen in den USA verloren gegangen. Hätten sie automatisiert, wären die Firmen kompetitiv geblieben und sie hätten die Arbeitsplätze erhalten können. Also auch das, denke ich, ist nicht korrekt. Jetzt ist etwas Interessantes geschehen. Vor etwa 10, 15 Jahren haben die Roboter angefangen, die Fabrikhallen zu verlassen und in unseren Lebensraum einzudringen. Das heißt, jetzt gibt es natürlich ganz neue Anforderungen für die Roboter. Wir müssen mit den Robotern interagieren, wenn die in unserem Lebensraum sind. Wir haben jetzt noch nicht so viele. Wir kennen die Staubsauger, wir kennen die Rasenmäher und so weiter. Das wird immer mehr kommen. Wir haben auch Spielzeuge, Spielzeugroboter. Also die Interaktion mit den Robotern wird immer wichtiger. Und deshalb haben wir beim Roboi versucht, eben Wert auf Gesichtsausdruck zu legen. Er soll irgendwie positive Emotionen bei den Menschen auslösen. Und ich meine, das war für uns absolut überwältigend, die positiven Emotionen, also vor allem auch bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, die finden den alle super süß. Und die Kinder, die kriegt man nicht mehr von diesem Roboter weg, wenn sie ihn einmal gesehen haben, oder? Das ist unwahrscheinlich.
Und was vielleicht nicht nur gut ist, oder?
Ja, aber zumindest zeigt es, dass Roboter auch positive Emotionen vermitteln können und nicht nur dieses negative Image.
Sie sind jetzt Professor in Shanghai, Rolf Pfeiffer, und ein Plan von Ihnen ist, habe ich gelesen, eine Weinhandlung zu eröffnen, in der Roboter bedienen und Roboter dann auch bei einer Weinprobe den Wein ausschenken.
Also es ist weniger eine Weinhandlung als eine Lounge, wo dann eben Roboter sich um das Wohl der Gäste kümmern. Und eine Idee, also sagen wir, eine wichtige Idee, die dahinter steckt, ist die folgende. Wir sind ja von der Mobiltechnologie, von der Informatik eigentlich überrannt worden und waren nicht vorbereitet und deshalb diese Auswüchse auch mit dem NSA oder und Snowden und diese ganzen Geschichten. Jetzt die Idee ist, dass man die Technologie der Zukunft in einem angenehmen Umfeld erlebbar macht. Also, dass man nicht einfach darüber redet oder ein Video zeigt, sondern dass man da hingehen kann und erleben kann, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn man direkt mit Robotern interagiert. Also, das ist eines der wichtigen Ziele.
Was hat Sie überhaupt dazu gebracht, jetzt in Shanghai hauptsächlich Ihren Lebensmittelpunkt zu haben und hauptsächlich in Shanghai und in Japan zu forschen und zu lehren?
Ja, also das ist wiederum eine Serie von Zufällen.
Serendipity?
Die Serendipity, die dazu geführt hat. Also ein Freund von mir hat gesagt, du, weißt du, die Chinesen, die sind ja gut und intelligent und können Mathematik, aber es fehlt ihnen ein bisschen die spritzigen Ideen. Wir sollten dein Buch «How the Body Shapes the Way We Think» auf Chinesisch übersetzen. Und das haben die dann sehr schnell gemacht und dann haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir diese Übersetzung, jetzt könnten wir ja noch eine Vorlesungsreihe dazu machen und das sind dann die Shanghai Lectures geworden, also eine globale Videokonferenz-basierte, voll interaktive Vorlesung. Das ist mal ein Grund. Zweiter Grund, wieso das für so ein Projekt, denke ich, geeignet ist. In Europa haben wir ja sehr stark diesen intellektuellen Technologieskeptizismus. Und darum denke ich, und der ist in Asien einfach nicht vorhanden. Und in Shanghai ist auch Aufbruchstimmung, nicht, da ist Energie, da spürt man wirklich die Energie. Ich denke, das ist der richtige Ort für so etwas.
Tja, und Sie werden jetzt auch gleich wieder nach unserem Gespräch zum Flughafen fahren.
Genau.
Und wir müssen uns also leider verabschieden. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Rolf Pfeiffer, für dieses spannende Gespräch. Es gibt aber noch ein Abschiedslied zum Schluss. Was erwartet uns?
Ja, das ist von Andrea Bocelli, das ist wirklich so herzergreifend, aber das heißt, con te partirò, also mit dir möchte ich oder werde ich verreisen, das heißt, bezieht sich auch auf meine Frau, mit dir werde ich alles tun.
Wunderbar, das hören wir gleich. Vorher nochmal vielen Dank, Professor Rolf Pfeiffer, Roboy-Erfinder. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Sono solo, sono all'orizzonte, mancano le parole.